Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Was machen Mauern mit den Menschen auf beiden Seiten davon? Die Frage muss man sich wieder stellen, seit neue Mauern drohen zwischen Nordirland und Irland zum Beispiel und zwischen den USA und Mexiko. Und überhaupt, neue, wenngleich immaterielle Mauern zwischen gesellschaftlichen Gruppen, die gibt's ja auch bei uns. In Berlin wurde sie gestellt, die Frage, und aus künstlerischer wie stadtplanerischer Sicht darüber nachgedacht, wie sich das Misstrauen gegenüber jenen auf der je anderen Seite der Mauer verringern lässt. Wir berichten gleich. Auch über einen, der sich das Mauerbauen auf die politische Agenda geschrieben hat, den neuen britischen Premier Boris Johnson. Dass er noch anderes geschrieben hat, einen satirischen Roman zum Beispiel, das ist auf dem Festland wenig bekannt. Gleich ein Blick auf die literarischen Seiten des Boris Johnson. Und wir erinnern an einen Dichter, der über Mauern Brücken aus Wörtern gebaut hat. Tuvia Rübner. Er ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Zuerst aber springen wir noch einmal auf die sommerliche Festspielbühne in Salzburg. Gestern haben wir hier von Peter Sellers Inszenierung der Mozart-Oper Idomeneo gehört, die er als Appell für mehr Verantwortung in Sachen Klimaschutz und Migration verstand. Und auch die erste Schauspielproduktion in Salzburg ist hochpolitisch. Es ist eine Bühnenadaption von Ödin von Horvaths Roman Jugend ohne Gott, der auch nach der Verantwortung des Einzelnen für das große Ganze fragt. Der Roman aus dem Jahr 1937 machte Horvath international bekannt. Ein Jahr später wurde das Buch von den Nationalsozialisten verboten. Hermann Hesse nannte es eine großartige Erzählung. Sie schneidet quer durch den moralischen Weltzustand von heute, meinte Hesse. Dieser moralische Weltzustand hatte Horvath da längst ins Exil getrieben. Jugend ohne Gott ist eine Koproduktion mit der Berliner Schaubühne. Inszeniert hat sie deren Intendant Thomas Ostermeier. Karin Fischer saß für uns in Salzburg im Publikum und lässt uns zuerst den Prolog hören.
Legt sich jeder die Frage vor, was verdanke ich Adolf Hitler? So kann er aus vollem Herzen nur zu der einen Antwort kommen. Alles.
So schrieb Horst R. aus Braunschweig im Jahr 1935. Das Zitat aus dem Buch »Geliebter Führer – Briefe der Deutschen an Adolf Hitler« ist im Stück vorangestellt. Jörg Hartmann verwandelt sich, während er es spricht, vom Schauspieler in die Figur des Lehrers. Ein kleines Ausrufezeichen steht also am Beginn dieser Inszenierung. Achtung, unbedingte Gefolgschaft erntet, wer einem Menschen lang ersehnten Urlaub ermöglicht, weil der wieder Arbeit hat. So einfach ist es. Das Stück selbst erfährt nicht die Aktualisierung wie im vergangenen Jahr Thomas Ostermeyers Horvath-Stück »Italienische Nacht« in Berlin. Dort und im Eribon-Projekt mit Nina Hoss, die Rückkehr nach Reims, ging es um den Rechtsruck in Europa und die Verantwortung der Linken. Jetzt und heute interessiert den Regisseur mehr die Frage nach individueller Verantwortung, nach Anpassung oder Widerstand. Ostermeyer liest »Jugend ohne Gott« als Gleichnis für Zivilcourage. Nach der Formel »Gott ist die Wahrheit«, die im Roman selbst aufgestellt wird, entwickelt sich der namenlose Lehrer vom desillusionierten und frustrierten Humanisten, der Broterwerb und Pension retten will, indem er sich in diktatorischen Zeiten äußerlich anpasst, zum aktiven Aufklärer, der am Ende, nochmal Achtung, ausgerechnet nach Afrika auswandert. Dass Ostermeyer dabei das böse N-Wort durch Afrikaner ersetzt, geschenkt. Die heutige Jugend könnte, wie zuletzt bei der Aufführung von Claudia Bauers Inszenierung von 89-90 beim Theatertreffen, sich daran verschlucken und wegen politisch korrekter Proteste die eigentliche Botschaft verpassen. In Horvaths Roman, der 1934 spielt, illustriert dieser Satz gleich am Anfang den ideologischen Hintergrund.
Alle Afrikaner sind hinterlistig, feig und faul.
Weil das genau so im Radio gesagt wird, darf der Lehrer es im Schüleraufsatz nicht anstreichen. Für den Hinweis vor der Klasse, dass Afrikaner doch auch Menschen sind, kriegt er prompt Ärger. Sabotage am Vaterland oder Humanitätsduselei hieß sowas damals. Die Medien, die Gesellschaft und die Jugend sind also schon gleichgeschaltet in Horvaths Roman, der nun aber detailreich eine ganz andere Geschichte erzählt. Von einer Wehrertüchtigung der Schüler im Zeltlager, von jugendlicher erotischer Verirrung, von einem Mord unter Schülern, einer Gerichtsverhandlung und von einem folgenschweren Entschluss.
Ja, Gott ist schrecklich, aber ich will ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Mit meinem freien Willen, einen dicken Strich. Ich werde uns alle retten.
Ostermeyer erzählt den Roman konventionell in Kürzeszenen, die er zusammen mit Dramaturg Florian Borchmeier gebaut hat. Vor einem dichten Wald aus glatten, kahlen Stämmen reichen wenige Requisiten, Tisch, Stuhl, Bett, Lampe, zwei Mikrofone, als flexible Möblierung aus. Fünf Schauspieler und zwei Schauspielerinnen übernehmen alle Rollen. Das Umziehen findet auf offener Bühne und fast unmerklich statt. Der Erzähltext ist auf mehrere Stimmen verteilt. Videogroßprojektionen von Gesichtern auf eine Militärdecke oder auf ein Zelt illustrieren emotionale Verwicklungen. Feine Musikakzente sind zu hören und die Lichtregie bringt sogar Bäume in Bewegung. Handwerklich und schauspielerisch ist das ganz große Kunst. Und inhaltlich eine Achterbahn der Glaubensfragen. Ein Pfarrer erklärt brillant, warum die Kirche immer auf der Seite der Reichen stehen muss. Der Lehrer will alle retten, hängt aber zu Führers Geburtstag schon früher als andere die Fahne aus dem Fenster. Er ist schwach und er weiß das. Die Wahrheit, die er sucht, relativiert er selbst. Jörg Hartmann ist das leise Kraftzentrum der Aufführung, mehr Erzähler denn Akteur, mehr Zweifler als Belehrender. Horvaths Clou, der Lehrer spielt Gott und rettet letztendlich die Wahrheit, auch wenn der Preis dafür hoch ist. Schaubühnenchef Thomas Ostermeier indes hat mit einer vergleichsweise unspektakulären Inszenierung ohne jede Kraftmeierei und einem hervorragenden No-Star-Ensemble die wichtige Frage gestellt, die uns auch heute dringend interessieren muss. Wer hält die Wahrheit und die Menschlichkeit aufrecht, wenn die nächste dunkle Epoche droht?
Horvaths Jugend ohne Gott bei den Salzburger Festspielen. Eine Art Sommertheater gibt's ja auch in Großbritannien, nun schon seit gut 2 Jahren und zwar ganzjährig. In einer der Hauptrollen der frisch gebackene Premier und Brexiteer Boris Johnson, von dem man leicht den Eindruck gewinnen kann, er spiele tatsächlich eine Rolle. Dauernd. Jedenfalls scheint er wenig richtig ernst zu nehmen. Ein Eindruck, der sich bestätigt beim Blick in den Roman 72 Jungfrauen, den der heutige Regierungschef 2004 veröffentlicht hat. Jan Drees über die 72 Jungfrauen des Boris Johnson und andere literarische Versuche aus Politikerhand.
Die Liste jener Politiker, die gleichzeitig als Schriftsteller ihr Glück versuchten, ist lang. Wer Negativbeispiele sucht, der denkt unweigerlich an die 3 Romane des irakischen Diktators Saddam Hussein. Positiv aufgefallen sind dagegen der frühere tschechische Botschafter Jiří Grúša, der in den 1970er Jahren mit erotischer Lyrik für Aufsehen gesorgt hat. Und der Literaturnobelpreis des Jahres 1953 wurde verliehen an den britischen Premierminister Winston Churchill. Rund 6,5 Dekaden später heißt der ranghöchste Minister im Vereinigten Königreich Boris Johnson und sic transit gloria mundi, auch er hat sich hervorgetan als Poet mit der hierzulande im Mai 2012 erschienenen Klamotte 72 Jungfrauen. Im Original übrigens 1 Jahr vor den Londoner Anschlägen des 7. Juli 2005 erschienen. In Johnsons Roman wird ein Attentat auf den amerikanischen Präsidenten angekündigt, der am Tag der Romanhandlung in London auftreten soll. Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht eines Abgeordneten, der eigene Probleme hat. Er ist in einen privaten Skandal verwickelt, der ein gefundenes Fressen für die britische Yellow Press ist. Und die Veröffentlichung dieses privaten Skandals steht unmittelbar bevor. Nach Revolverblatt klingen ebenso die weiteren Figuren von 72 Jungfrauen. Es treten unter anderem auf die verpeiltesten Al-Qaida-Terroristen seit dem Kinofilm 4 Lions. Es stümpern sich durch den Plot einige extrem dösige Polizisten, die zu allem taugen, nur nicht zur Verhinderung eines Attentats. Bereits bei Erscheinen von Boris Johnsons Roman stellte sich die Frage, ob ein ernstzunehmender Politiker mit Ergüssen wie diesen in die Öffentlichkeit treten darf. Zur Verteidigung des neuen britischen Premiers, Johnson teilt in 72 Jungfrauen nicht nur gegen Islamisten, Polizisten und seine eigene konservative Partei, die Tories, aus, sondern auch gegen den US-amerikanischen Geheimdienst, der sich in einer Romanszene aufstacheln lässt von einem Werbefilm der Whisky-Destillerie Jura.
Irgendein Typ von der CIA durchsuchte das Internet nach verdächtigen Seiten und stieß auf diesen Werbefilm von Jura. Er sah, wie all diese grässlichen Flaschen mit geheimnisvoller gelber Flüssigkeit gefüllt wurden. Und wisst ihr, was passierte? Sie haben ernsthaft ein Team nach Großbritannien geschickt, in dem Glauben, es handle sich um Massenvernichtungswaffen.
Diese Szene aus Boris Johnsons satirischem Roman mag exemplarisch stehen für den sehr schrägen Humor des britischen Premiers. Geschrieben vor seiner politischen Karriere, aber schon damals auf Pointe und mit zahlreichen Effekten versehen. Also stilistisch nicht weit entfernt von der Art und Weise, wie Johnson sich als Politiker geriert. Der Nobelpreis, wie Winston Churchill ihn bekam für seine Tagebücher, ist für Boris Johnson in weiter Ferne. Aber Gleiches galt bis vor einigen Wochen auch für den Posten des Premierministers. Man mag es sich nicht vorstellen, doch in Zeiten wie diesen scheint selbst dieser Literatur-Nobelpreis im Bereich des Möglichen.
Meint Jan Drees, Literaturredakteur im Deutschlandfunk über Boris Johnson. Ein Schelm wohl, mindestens in literarischer Hinsicht. Ganz anders der Lyriker Tuvia Riefner, der 1924 im heutigen Bratislava als Sohn jüdischer Eltern geboren wurde. Jetzt ist er im Alter von 95 Jahren gestorben.
Eine Frage, das All, unzählige Galaxien, Sonnen, Sterne, Planeten, Explosionen, schwarze Löcher. Die Galaxie unserer Sonne, die Milchstraße, ich bin verwirrt, ließe sich bloß in Zahlen zähmen, all dieses Ungezähmte die ganze Zeit in Bewegung. Unser Planet, dieser winzige Stern, Jota eines Jota, und auf ihm zahllose Insekten, 10 bis 100 Millionen Wirbeltiere, Weichtiere, Säugetiere, Vögel, Fische, Reptilien, Amphibien, Spinnen und Skorpione, Mollusken, Krebse und alles andere, Haus- und Raubtiere, unter ihnen über 7 Milliarden Menschen. Einer von ihnen ich. Weshalb also dieses ganze Aufsehen?
Eine Frage von Tuvia Riefner, geboren als Kurt Rübner 1924. Michael Braun ist Literaturreferent der Konrad-Adenauer-Stiftung und Germanistikprofessor an der Universität in Köln. Guten Tag, Herr Braun.
Guten Tag.
Tuvia Riefner ist 1941 die Flucht aus Deutschland nach Palästina gelungen. Seit den 50er Jahren hat er auch auf Hebräisch geschrieben. Er gilt einerseits natürlich als großer hebräischer Schriftsteller, aber auch als Deutscher. Wie verhalten sich die Werke in beiden Sprachen zueinander?
Das Verhältnis der beiden Sprachen ist nicht so ganz einfach. Tuvia Rübner oder Riefner, Riefner ist die hebräische Aussprache, hat darauf gerne mit Humor reagiert und sich als hebräisch-deutschen Schriftsteller bezeichnet. Nun, was heißt das? Als er mit dem Seelenverkäufer von Europa als einer der letzten fliehen konnte ins damalige Palästina, da war noch Krieg in Europa, da war seine Familie praktisch auf dem Weg in die Deportation und in die Vernichtungslager. Da konnte Tuvia Rübner kein einziges Wort Hebräisch. Und er hat dann auf seinem langsamen Weg ins Berufsleben und ins Kibbutzleben in dem späteren Israel die Sprache, das Neuhebräische, erlernt. Und zwar nicht nur sprechend, sondern auch schreibend. Und ist dann mehr oder weniger unbewusst vom Deutschen ins Hebräische gekommen. Er hat aber zugleich auch immer wieder Deutsch geschrieben, wenn auch nicht Deutsch publiziert. Sein erster deutscher Lyrikband kam erst 1990 beim Pieper Verlag. Er hat sich aber selber übersetzt.
Sie haben es gesagt, er hat sozusagen das Grauen des 20. Jahrhunderts auch am eigenen Leib erlebt, auch in der eigenen Familie. Was wir gerade gehört haben in dem Gedicht, da ging es ums große Ganze, um die Natur und die Position des Menschen darin. Er hat sich gern in der Natur bewegt allein, war Schafhirte in Palästina zunächst mal und hat mal erzählt, das sei seine schönste Zeit gewesen. War das auch ein Versuch, zur Ruhe zu kommen?
Vielleicht am Anfang, aber im Grunde hat es rumort in ihm. Der Holocaust war ein nicht auszulöschendes Gedächtnis und er hat sich auch diesen Auftrag zu eigen gemacht, immer wieder zu erinnern. Aber nicht mit der Blechtrommel, so wie Günter Grass, sondern eben ein leises Erinnern, ein Erinnern in Paradoxen. Deswegen heißen die Gedichtbände auch Im halben Licht. Licht und Schatten gehören für ihn zusammen und er hat eben das große Ganze immer als sehr gefährdete, vom Menschen gefährdete Natur gesehen, so wie in dem Gedicht eben.
Er war nicht so bekannt in Deutschland, muss man sagen. Weniger bekannt, als es verdient hätte. Sie haben ja zu seiner Bekanntheit beigetragen, indem Sie ihm 2012 den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung verliehen haben.
Das war eine sehr ungewöhnliche Feierstunde. Erstmal war es gar nicht so einfach, ihn nach Deutschland zu bekommen. Er war 88 Jahre, er war sichtlich vom Alter gezeichnet, aber mit einem unbeugsamen Willen und einer inneren Vitalität, die man regelrecht merkte. Seine Frau und seine Tochter haben ihn begleitet. Er hat dann eine relativ kurze, aber sehr eindringliche Dankrede gehalten über die Bedeutung der deutschen Sprache und auch über dieses Doppelgesicht von Weimar mit der Klassikerstadt und dem ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald. Und dann hat er auch ein Gedicht vorgelesen, ein langes Gedicht über diese große, ganze, aber auch gefährdete Natur.
Er war auch Übersetzer, Sie haben es gerade gesagt, hat hebräische Werke auch ins Deutsche übertragen. Dafür ist er sogar mehrfach ausgezeichnet worden. Ich habe vorhin gesagt, er war ein Brückenbauer. Hat er sich so verstanden?
Auf die Frage hat er mir mal gesagt, ich bin kein Brückenbauer, wenn schon, dann ein Vogelbauer. Er hat es nicht so mit den Brücken, aber er hält viel auf das Bauen, also auf das Konstruieren von Zusammenhängen, auf die Vermittlung. Und im Grunde sind das ja die Brücken zwischen den Kulturen. Lassen Sie es uns seiner Bescheidenheit zugute halten, dass er das Brückenbauen so ein bisschen relativiert.
Michael Braun, Literaturreferent der Konrad-Adenauer-Stiftung, die, wie wir gehört haben, Tuva Rübner 2012 ihren Literaturpreis verliehen hat. Vielen Dank, Herr Braun.
Gerne.
Vom Vogel, wie Tuva Rübner es selber ausgedrückt hat, zum Mauerbau. Eine Mauer, das ist ein Hindernis, das einerseits aus Angst errichtet wird, von der zwischen Romeo und Julia bis zur Berliner Mauer. Sie ist zugleich aber auch stets Symbol des Willens zur Trennung und oft ein ganz kühl kalkuliertes. Was immer auf der anderen Seite ist, es ist nicht wie wir, sagt die Mauer. Wie es sich lebt mit einer Mauer, das fragte am Wochenende das Literarische Kolloquium Berlin mit Blick auf aktuell geteilte Städte. Das Fazit? Nicht nur das Leben wird von der Mauer beeinflusst, sie fördert auch Misstrauen und Kontroverse, weil sie Individuen in ihrem Schatten zu Kollektiven macht. Cornelius Willenkemper über reale und symbolische Wende.
Die Musealisierung der Teilung im öffentlichen Raum war der zentrale Diskussionspunkt beim Symposium über Literatur, Kunst und Stadtarchitektur in geteilten Städten. Welchen Platz haben die Spuren oder die Gegenwart der Spaltung im Alltag?
A lot of the politics that happen in public space in divided cities is symbolic.
Die US-amerikanische Kunsthistorikerin und Städteforscherin Emily Bereskin betonte, dass Politiken des öffentlichen Raums in geteilten Städten vor allem symbolischer Natur seien. Markierungen ethnonationaler Identitäten, Flaggen oder Wandgemälde etwa, würden emotionalisiert und so zu einem integralen Bestandteil des Konflikts. Zugleich, so Bereskin, verleibe sich die Tourismusindustrie diese Orte ein, wie etwa bei den Friedensmauern im geteilten Belfast. So füge der Tourismus der ursprünglich politischen Narrative der Teilung eine neue Ebene hinzu. Die bosnische Stadtarchitektin Senada Demirovic-Habibidja berichtete, dass auch dank des Tourismus Geld in den Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Stadt Mostar geflossen sei. Die Gesellschaft habe dagegen bis heute nicht zusammengefunden. Die allermeisten Besucher der rekonstruierten Stari-Mostbrücke über die Neretva wissen nichts davon, dass Bildungseinrichtungen und sogar die Feuerwehr noch immer streng zwischen der bosnisch-muslimischen und der kroatisch-christlichen Gemeinschaft getrennt sind. Jenseits der Symbole geht es in geteilten Städten vor allem um verbindende Narrative, meint der bosnische Dichter Milij Dukic. Viele seiner Texte erzählen von nächtlichen Barbesuchen im geteilten Mostar. Sie sitzen da zwischen zwei Männern. Früher waren sie Schulkameraden, aber im Krieg kämpften sie auf unterschiedlichen Seiten. Jetzt sagt der eine zum anderen, ich habe auf dich geschossen, weißt du noch? Der andere sagt, nein, das weiß ich nicht mehr. Darauf der erste, ich habe dich absichtlich nicht getroffen. Jetzt trinken die beiden wieder zusammen. Wenn sie so etwas miterleben, müssen sie das aufschreiben. Es ist fast unmöglich, nicht zum Schriftsteller zu werden. Literatur habe die Aufgabe, die inoffizielle Erinnerung aufzuschreiben, meinte die zypriotische Autorin Neje Yashin. Auf beiden Seiten der Insel kursiere der politische Slogan »Vergesst nie«, allerdings mit gegensätzlichen historischen Bezügen. Im Home for Cooperation, in der Pufferzone zwischen Norden und Süden, betreiben Türken und Griechen eine gemeinsame Vermittlungsarbeit jenseits der Politik. Hariye Rujga vom Home of Cooperation ist überzeugt, dass der Rekurs auf die Geschichte die Spaltung Zyperns nur mehr vertieft. Ihre Initiative ermögliche dagegen eine alternative Kommunikation. Musik, Tanz, Malerei oder Fotografie seien äußerst wirkungsvolle Werkzeuge, um sprachliche Barrieren, politische Vorurteile oder Mentalitätsunterschiede zu überbrücken und traumatische Erinnerungen auszutauschen, so Hariye Rujga.
So I think the role of creative work and culture and arts in peacebuilding is actually enormous.
So unterschiedlich die Situation in Berlin, Belfast, Mostar oder Nikosia sein mögen, das Symposium im literarischen Kolloquium hat gezeigt, dass für die Überwindung von realer und mentaler Spaltung nicht politische Symbole, sondern ausgleichende Narrative und gemeinsame Räume die entscheidende Rolle spielen. Das gilt auch im 30. Jahr des Falls der Berliner Mauer.
Mauern überwinden, ein Kolloquium in Berlin. Von dort nach Köln in den Kulturnachrichten mit Doris Schäfer-Noske geht es zunächst um einen der berühmtesten Söhne der Stadt.
Ja, und zwar um Gerhard Richter. Der höchststudierte lebende Maler überhaupt, wohnt ja seit fast 40 Jahren in Köln, ist Ehrenbürger der Stadt. Und jetzt hat sich der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Schrammer für ein Gerhard-Richter-Museum stark gemacht. Er habe das intern schon vor Jahren vorgeschlagen, aber jetzt müsse man endlich aktiv werden, so Schrammer, denn auch andere Städte würden in den Startlöchern stehen und graben und baggern. Eine Mitarbeiterin von Richter sagte, der Maler sei mit unterschiedlichen Institutionen im Gespräch, es sei aber im Moment noch nichts spruchreif. Die Stadt Köln reagierte auf den Vorschlag ihres früheren OBs zurückhaltend und verwies auf andere laufende Museumsprojekte. Begeistert zeigte sich dagegen die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner, die Richter auch dazu bewegt hatte, eines der Domfenster zu gestalten. Als Sitz des Museums könne sie sich sehr gut ein denkmalgeschütztes Geschäftshaus in der Fußgängerzone vorstellen. Bleibt die Frage nach dem Inhalt. Den Großteil seines Nachlasses hat Gerhard Richter nämlich schon an seine Geburtsstadt Dresden vergeben. Dort befindet sich auch das Gerhard Richter Archiv. Nun hat der Maler zwar immer betont, nur durch Zufall in Köln hängen geblieben zu sein. Allerdings hat er auch gesagt, Köln mit seinem großartigen Dom und einigen anderen erfreulichen Sachen sei ihm langsam fast zur Heimat geworden. Nach Frankfurt. Im Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main, kurz MMK, ist heute ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Das Museum ist zurzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Über der Stadt war eine Rauchsäule zu sehen. Der Brandherd lag in einem Aufzugsmaschinenraum im Dachgeschoss. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf andere Museumsteile verhindern. Durch die starke Rauchentwicklung gab es aber die Sorge, dass Kunstwerke beschädigt worden sind. Timo Karlheber, der Pressesprecher der Feuerwehr Frankfurt am Main, erklärte dazu am Nachmittag.
Nach Rücksprache mit der Museumsleitung werden jetzt einige Kunstwerke doch hinaus ins Freie gebracht, weil es ist schon ein leichter Rauch. Jetzt hat man sich entschieden, einige Kunstwerke in Sicherheit zu bringen, aber nicht aktuell gefährdet durch Feuer.
Die Brandbekämpfung war schwierig. Das Kupferdach des Museums musste nämlich per Hand geöffnet werden, um zu schauen, wo es möglicherweise noch kleinere Glutnester gibt. Diese Brandstellen sollen dann gezielt abgelöscht werden, so die Feuerwehr. Das Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main zählt zu den bedeutendsten Museen der Gegenwartskunst in Deutschland. Beng, denge, deng, deng. Seit 20 Jahren streiten sich die Band Kraftwerk und der Popmusikproduzent Moses Pelham um diesen 2 Sekunden langen Klangschnipsel. Nun hat der Europäische Gerichtshof dem Kopieren von Musiksequenzen, dem sogenannten Sampling, enge Grenzen gesetzt. Auch das Verwenden sehr kurzer Musikfetzen von fremden Tonträgern sei zustimmungspflichtig, befand der Gerichtshof heute. Eine Ausnahme sei aber das Verwenden einer Sequenz in geänderter und nicht wiedererkennbarer Form. Ob das in diesem Fall zutrifft, muss jetzt der Bundesgerichtshof entscheiden. Aber heute zeigten sich beide Parteien erstmal als Sieger.
Das waren die Kulturnachrichten mit Doris Schäfer-Noske. Nach den Nachrichten geht es hier in den Informationen am Abend unter anderem um die neue Begeisterung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für den Klimaschutz. Das war Kultur heute mit Jörg Biesler am Mikrofon.